Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vertuschung beenden. Und wir müssen heute mal wieder über das Thema mit den Anerkennungszahlungen sprechen.
Ja, ewiges Thema. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in dieser Themenwolke.
Letzte Folge haben wir darüber gesprochen, dass es mindestens eine Kommission gibt, die sich so lustige Sachen wie Fristen ausgedacht hat, in denen Betroffene Anträge stellen müssen und ansonsten, wenn sie das nicht tun, ihre Ansprüche dort verlieren. Insgesamt ist es so, dass es mittlerweile von 5 Anerkennungskommissionen die neuen Antragsformulare im Internet zum Runterladen gibt.
Wir haben 10 Verbünde und bei 5 gibt es schon was und bei 5 gibt es das noch nicht.
Nordkirche und Württemberg, die brauchen irgendwie noch ein bisschen, haben aber angekündigt, das bald erledigt zu haben. Naja, und bei den Ostbundesländern ist es ja so, dass die allgemein die Anerkennungsrichtlinien noch gar nicht umgesetzt haben. Insofern kann es dort auch noch gar keine neuen Anträge geben.
Beziehungsweise es hat dort zum Teil auch keine Antragsformulare gegeben, weil zum Beispiel die ECBO bislang auf eine mündliche Anhörung gesetzt hat und man dort gar nicht schriftlich was machen konnte. Das muss jetzt aber mal passieren.
Wir haben uns angeguckt, wie sehen denn diese Formulare aus? Und die erste Überraschung war schon mal, es sind nicht überall die gleichen Formulare. Sehr vieles ist gleich, aber nicht alles. Bayern zum Beispiel hat ein komplett eigenes Formular und Formularsystem. Da sieht gar nichts aus wie in den anderen Kommissionen. Die von den anderen Kommissionen sind alle relativ ähnlich, aber Hannover hat noch einige extra Fragen drin.
Das ist doch auch interessant, ne? Weil doch gesagt wurde, dass das jetzt auch alles vereinheitlicht werden soll, dass alle Betroffenen in der EKD und Diakonie Deutschland jetzt die gleichen Fragebögen, also Antragsmodalitäten haben.
Das ist richtig. Das steht sogar explizit so in der EKD-Anerkennungsrichtlinie drin. Ist aber, wie so vieles, halt auch nicht umgesetzt.
Also wurde mal wieder etwas zugesagt, was man dann doch nicht umgesetzt hat. Aber die EKD hat bestimmt einen Grund, warum das trotzdem einheitlich ist. Also da vertrauen wir mal auf die EKD, dass das, auch wenn das ganz anders aussieht, trotzdem einheitlich ist und alles stimmt.
Wir haben uns überlegt, worum geht es eigentlich in diesen Anträgen? Also was sind eigentlich die Punkte, die in den Anträgen abgefragt werden müssen, sollten, damit die Kirche die Fragen, die sie hat, beantwortet bekommt.
Wir reden jetzt ja hier über die Antragsformulare, die Betroffene ausfüllen, die vorher noch keinen Antrag gestellt haben. Ist das richtig?
Das ist richtig, denn die Leute, die schon mal Leistungen bekommen haben, also auch nach den alten Ordnungen, die können so einen neuen Antrag gar nicht mehr stellen. Die können ein anderes Formular benutzen für so eine sogenannte Gegenvorstellung. Da ist ganz wenig Platz drin. Haben wir vor 2 Wochen schon drüber gesprochen. Darum geht es nicht. Es geht heute wirklich um die neuen Anträge, also für Leute, die bisher noch gar nichts bekommen haben.
Also 56 Quadratzentimeter war da Platz bei dem, den ich zugeschickt bekommen hatte. Man darf dann aber auch eine Anlage beifügen. Heute jetzt die Antragsformulare für alle, die jetzt sagen, Mensch, ich mache das jetzt mal. Ich finde, ich sollte jetzt doch mal ein bisschen was kriegen für das, was ich da erlebt habe und was mich eventuell auch schon seit Jahrzehnten oder seit Jahren belastet.
Ich meine, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass ich mir einfach ein Blatt Papier nehme und da alles aufschreibe. Das ist grundsätzlich auch möglich und kann auch gut sein, aber ich finde gute Antragsformulare gut, weil sie mir persönlich immer helfen, dass ich die richtigen Sachen an der richtigen Stelle beantworte. Und manchmal komme ich auch noch auf Ideen und mir fallen Sachen ein, wo ich vielleicht sonst mit einem weißen Blatt Papier nicht so drauf gekommen wäre. Deswegen, gute Formulare können hilfreich sein.
Also diese Anträge, das ist sozusagen zum Ausfüllen. Also der Name, Vorname, Geburtstag und so weiter. Und dann werden Fragen gestellt zu der Tatperson, eventuell zu den Tatvorgängen und so weiter und so fort. Und so sollen halt Informationen erhoben werden. Diese Anträge werden dann direkt an diese sogenannte Anerkennungskommission weitergeleitet. Und das ist dann eben die Grundlage, auf der die Anerkennungskommission ihre Entscheidung trifft. Ich glaube, nach der neuen Anerkennungsrichtlinie soll dann auch eine mündliche Darstellung möglich sein.
In 4 der 5 Anerkennungskommissionen, über die wir jetzt sprechen, ist es so, dass es für die Leute, die eine Anhörung wahrnehmen wollen, also die persönlich vortragen möchten, was sie zu sagen haben, dass die nur einen Antrag ausfüllen sollen, der relativ kurz gehalten ist. da steht gar nicht so viel drin und da gibt es auch gar nicht die Möglichkeit, so viel da reinzuschreiben. Da hat man sich dann überlegt, das sollen die Leute dann einfach persönlich in der Anhörung vortragen. Die Leute, die sagen, ich möchte keine Anhörung, die sollen dann noch einen Anlagebogen ausfüllen. Der ist deutlich umfangreicher und da werden dann gewisse Sachen abgefragt. In Bayern ist es so, da ist das praktisch ein Ding. Antrag und Anlage, das füllt man sozusagen immer zusammen aus.
Es gibt die beiden Möglichkeiten, zwei Möglichkeiten, anhören oder schriftlich. Und das geht dann zu der Anerkennungskommission und manchmal ist sie für eine Landeskirche und Diakonie zuständig. Oder sie ist zum Beispiel, was, wenn wir jetzt hier im Nordwesten, dann geht es um Niedersachsen und Bremen, da sind es dann, glaube ich, wieder 6 Landeskirchen und 5 Diakonieverbände. So, also ein bisschen unterschiedlich.
Die Anerkennungsrichtlinie sieht ja vor, dass bestimmte Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit ein Betroffener Geld bekommt und dadurch wird auch die Höhe beeinflusst. Und da geht es ja zum einen um die Strafbarkeit, also ist eine Tat strafbar gewesen nach damaligem oder heutigem Recht, gibt es 15.000 Euro.
Und übrigens, egal wie viele strafbare Taten ihr erlebt habt, einmal 15.000 Euro, nicht 100 mal 15.000 Euro, wenn ihr die gleiche strafbare Tat oder verschiedene strafbare Taten erlebt habt.
Das heißt, der Fragebogen muss auch entsprechend Fragen enthalten, die das irgendwie abprüfen.
Mhm.
Ein weiterer Punkt ist ja die Plausibilität. Also es geht hier nicht darum, dass man irgendwas beweisen muss als Betroffener.
Mhm.
Ist natürlich auch wichtig für die Sachen, die vielleicht sehr, sehr lange zurückliegen. Oder mit Zeugen ist ja sowieso immer schwierig beim Missbrauch. Es geht also nur um die Plausibilität. Aber auch da müssen ja gewisse Fragen gestellt werden.
Da gibt es so ein paar Kernfragen, um die es eigentlich geht, um festzustellen, hat es diese Kirchengemeinde gegeben? Hat es dort diese Form von Jugendarbeit gegeben oder den Kindergottesdienst? War die beschuldigte Person dort vor Ort? Also solche Fragen werden da letztendlich erhoben.
Ein anderer Punkt ist die institutionelle Verantwortung.
Eigentlich hat die evangelische Kirche mal gesagt, mit der Plausibilität der Taten ist die institutionelle Verantwortung automatisch auch gegeben. Das haben sie gesagt, dazu haben sie sich bereit erklärt. Dann müsste man eigentlich im Fragebogen nicht besonders nach institutioneller Verantwortung fragen, aber...
In Hannover und Bayern sieht man das anders, da ist das darzulegen, zu belegen. Aber auch sonst ist es so, dass der Grad der institutionellen Verantwortung auch mit dazu beiträgt, zu berechnen, wie viel Geld kriegt denn diese Person allgemein. Und hier bei diesen Fragen wird es dann irgendwie darum gehen, wer hat denn da was gewusst oder so. Also auch ein weiterer Bereich.
Mhm.
Jetzt kommen wir zu einem Bereich, den ich persönlich eigentlich den wichtigsten Bereich finde. Da geht es nämlich um Schäden.
Mhm.
Um die Schäden, die Betroffene durch den Missbrauch erlitten haben. Das können körperliche Schäden sein, das können psychische Schäden sein, das können aber auch Schäden im Erwerbsleben zum Beispiel sein und auch Schäden im Sozialleben, also Sachen, wo es auf den ersten Blick erstmal schwierig ist zu sagen, da ist ein Preisschild, aber man muss natürlich darlegen, was sind die Folgen, damit man dann auch entsprechend berechnen kann, was ist das denn dann tatsächlich in Geld?
Mhm. Also und wenn wir jetzt mal sagen, jemand hat aufgrund der sexualisierten Gewalt es nicht geschafft, die Schule zu Ende zu machen und keinen Schulabschluss geschafft, dann ist es halt, kann man sich ausrechnen, ohne Schulabschluss hat man einfach ein ganz anderes Erwerbsleben und wahrscheinlich auch persönlich ist es ja deutlich schwieriger, ein gutes Selbstbewusstsein aufzubauen, wenn man das dann nicht geschafft hat oft.
Und selbst wenn dann einer irgendwann vielleicht nochmal einen guten Job bekommt, dann fehlen Rentenpunkte.
Mhm. Ja,
die Zeit, die einer dann vielleicht früher nur einen ganz schlechten Job oder gar keinen Job hatte, die fehlen natürlich. Das heißt, das ist eine Sache, die zieht sich über das gesamte Leben hin.
Ja.
Ja, und wir wollen uns jetzt mal angucken, in diesen Fragebögen, werden da diese 4 Bereiche gut abgefragt? Dabei geht es uns nicht darum, dass wir sagen, das sind gute 4 Bereiche und es ist richtig, dass man das genauso fragt, sondern uns geht es nur darum zu gucken, fragen denn diese Fragebögen auch tatsächlich diese Bereiche ab?
Ja, und wie gut kann das erfassen? Wie gut sind die Fragen gestellt und sowas? Jakob, du hast das ein bisschen genauer angeguckt schon.
Ich habe mir das ein bisschen genauer angeguckt und ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit der Strafbarkeit.
Das ist ja die eine Säule in diesem Modell der Anerkennungsrichtlinie bei Strafbarkeit der Tat. Ich muss das immer wieder betonen, weil es geht in der Regel nicht um eine Tat. Soll es 15.000 Euro geben. Eine Säule.
Also ich halte ja von dieser Strafbarkeitssache überhaupt gar nichts. Aber jetzt, wo es nun mal eine Regel der Kirche ist, fragen Sie danach.
Genau, wir gehen jetzt nach den Maßstäben, die sich die Kirche selbst gesetzt hat. Die überprüfen wir jetzt. Wie wir die finden, ist eine ganz andere Sache.
Da müssen wir erstmal gucken, so ganz grob, was gibt es denn da eigentlich so für Straftaten? Wir werden jetzt nicht auf alle eingehen, aber die wichtigsten wäre sexueller Missbrauch von Kindern, also Personen, die unter 14 Jahre alt sind. Dann hätten wir sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen. Das sind dann meistens die Leute, die über 13 sind, also 14, aber noch nicht 18 sind. Ein weiterer Bereich wäre dann noch eine Vergewaltigung, die ja dann auch im Erwachsenenalter eine Person betreffen kann.
Das sind so Hauptpunkte, die man auf jeden Fall relativ genau abfragen kann.
Wir haben es ja gerade schon gesagt, es geht da teilweise auch um das Alter der Person. Und deswegen ist es natürlich wichtig zu gucken, wie alt war denn da so wer? In dem Fragebogen wird tatsächlich abgefragt, Tatzeitraum, wann war der? Was aber nicht so ganz klar ist, wie alt war denn genau wer wann? Und diese Frage kann leider extrem wichtig sein, weil es macht einen großen Unterschied, ob jemand am Anfang der ganzen Sache vielleicht 13 war und am Ende 14.
Ja.
Die Frage, war das Ganze eigentlich eine einmalige Sache oder wiederholt? Ja, kann ich irgendwie reinschreiben, aber so klar abgefragt wird das auch nicht. Was zum Beispiel nicht abgefragt wird, ist, gibt es da ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen Täter und Opfer?
Mhm. Und ich glaube, wir hatten auch was, wo die Tatorte nicht abgefragt wurden oder nur mit einem gegebenenfalls versehen wurden.
Ja, das könnte man gegebenenfalls rekonstruieren, dass vielleicht eine Tat auf einer Jugendfreizeit stattgefunden hat. Aber nur aus dem Kontext heraus. Wichtig ist, dass man klar benennt, meine Kirchengemeinde war beispielsweise in Berlin, aber die Taten haben nicht nur in Berlin stattgefunden, sondern auch auf der Konfirmandenfreizeit in Hamburg.
Mhm.
Deswegen wäre das wichtig, dass das klar abgefragt wird.
Also ab dem Alter von 14, dann ist die Art der Beziehung besonders wichtig, weil wir wissen müssen, ob das Missbrauch von Schutzbefohlenen ist. Und da ist es natürlich wichtig abzufragen, in welcher Funktion war die Tatperson dort, wo auch immer das stattgefunden hat, tätig. Und was da auch übrigens sehr wichtig ist, ist auch die Frage, wo hat es stattgefunden? Weil Schutzbefohlenenverhältnisse, zum Beispiel, wenn ein Pastor Geschlechtsverkehr mit einer 14-Jährigen in der Kirchengemeinde hat, in der Regel kein Schutzbefohlenenverhältnis angenommen wird. Dazu hatten wir einmal ein Interview schon mal mit Martina Lörsch, der Opferanwältin. Und da ist es dann ganz wichtig zu fragen, zum Beispiel, ob es auch Ausflüge gegeben hat. Also wenn man jetzt hier in der Jugendarbeit unterwegs ist, ja, wohin die Ausflüge und wie lange. Also der Tatort ist da von zentraler Wichtigkeit.
Was auch nicht abgefragt wird, ist, gab es da ein Autoritätsverhältnis?
Mhm.
Also ich sag mal, es gibt ja auch religiöse Autoritäten zum Beispiel. Könnte auch ein Thema sein.
Soll es geben, ne? Ich glaube, die können einen taufen und konfirmieren und sowas.
Ja, oder es gibt auch eine institutionelle Abhängigkeit, ne? Wenn man irgendwie vielleicht einer Familie entstammt, die da seit Generationen tätig ist, dann ist es natürlich auch schwierig, als betroffene Person plötzlich gegen diese Institution was zu sagen.
Und das wird aber nicht abgefragt oder nicht ordentlich abgefragt, findest du?
Das wird nicht ordentlich abgefragt. Man kann das gegebenenfalls rekonstruieren aus Antworten, wenn das alles passt, aber es wird nicht abgefragt. Und das sind die Punkte für die Strafbarkeit, die extrem wichtig sind, wenn die betroffene Person über 13 Jahre alt ist.
Mhm.
Es gibt einen Punkt in den Bögen, wo man Angaben machen kann zu dem, was einem passiert ist. Das Interessante ist aber, dass da aus meiner Sicht in eine ganz bestimmte Richtung gefragt wird.
Hier wird was abgefragt und die Idee abzufragen und so, dass man ankreuzen kann, kann sehr hilfreich sein. Und als erstes steht da zum Beispiel, hat jemand in sexualisierter Weise mit Ihnen gesprochen und oder anzügliche Bemerkungen zum Beispiel über Ihr Aussehen gemacht. So, können wir sagen, wenn der Pastor oder der Diakon das macht und man selber ist 14 oder 15 oder 16 oder 17 oder egal wie alt, ist irgendwie total blöd.
Ist sexualisierte Gewalt, ganz klar.
Mindestens eine krasse Grenzverletzung, ich würde auch sagen sexualisierte Gewalt. Und dann haben wir ja das Geschlechtsteil vor ihnen entblößt, sich vor ihren Augen selbst befriedigt, ihnen pornografische Darstellungen gezeigt geschickt, sie dazu gebracht, bei sexuellen Handlungen zuzusehen. So, das sind alles schon auch ganz schön krasse Formen der sexualisierten Gewalt. Aber im Grunde genommen, die krassesten Formen werden hier gar nicht beschrieben. Also hier werden diejenigen, die noch schwereren Formen sexualisierter Gewalt erlebt haben, die auf jeden Fall strafbar sind, muss man Sonstiges ankreuzen und selber beschreiben. Und Jakob, worum geht's da vor allem?
Das ist beispielsweise das Eindringen in den Körper. Und das ist nun mal für den Straftatbestand einer Vergewaltigung erforderlich.
Und das ist schon sehr eindrücklich, dass das hier nicht abgefragt wird.
Also man hat natürlich die Möglichkeit, das irgendwie zu beschreiben, umschreiben und so weiter und so fort. Aber weil das einfach so ein ganz klares Merkmal dieser Straftat ist, frage ich mich, warum wird das da nicht abgefragt?
Da fehlen mir auch die Worte, weil ich finde, das ist ja auch genau das, was die meisten Menschen als das Schwerste erleben. Und das muss man dann selber ausdrücken. Und man muss es ja auch wissen, dass es wichtig ist.
Ähnlich ist es natürlich auch mit Sachen im Kindesalter Missbrauch, wo es manchmal hilft zu wissen, okay, das ist auch schon strafbar. Das ist auch schon echter sexueller Missbrauch, der strafbar ist. Und da müssen eben solche Sachen manchmal klar abgefragt werden.
Naja, also das Wichtige ist ja, wenn man sozusagen eine Ankreuzliste macht, dann ist es halt auffällig, wenn diese Ankreuzliste bestimmte Handlungen, die Straftaten darstellen, nicht enthält. Wie zum Beispiel das Eindringen in den Körper. Wenn man was zum Ankreuzen macht, dann muss das auch ankreuzbar sein, ist es hier aber nicht.
Und was ja auch zugehört, ist da einfach die Frage, inwieweit war eine Person überhaupt dazu in der Lage, eine Einwilligung abzugeben? Dazu gibt es gar keine Frage. Es gibt keine Frage dazu, gab es hier eine geistige Reife? Es gibt keine Frage, gab es eine psychische Erkrankung? Es gibt, und das ist richtig krass, keine Frage nach Alkohol oder Drogen. Es wird nicht gefragt, hat der Täter Alkohol ausgeschenkt? Hat der vielleicht hin und wieder was ins Getränk gepackt? Nein.
Lag ein Seelsorgeverhältnis vor?
Denn da ist es natürlich so, dass man da in einer extrem emotionalen Abhängigkeit sein kann.
Ja.
Das wären hier wichtige Punkte.
Die Gewaltschutzrichtlinie der EKD sagt ja eigentlich, wenn ein Seelsorgeverhältnis vorliegt, geht es nicht. Ist die Einwilligungsfähigkeit futsch, ja?
Ja, insofern müsste hier explizit danach gefragt werden, gab es da ein Seelsorgeverhältnis? Inwiefern? Von wann bis wann? Und so weiter und so fort.
Ja.
Genauso wichtig wäre es aus meiner Sicht zu fragen, wie war es denn mit Drohungen?
Oh ja, Drohungen. Mhm.
Also auch hier ist es so, das kann ich natürlich in dem Text irgendwie frei formulieren. Aber es wäre interessant zu wissen, so, welche Drohungen gab es denn?
Mhm.
Wann war das? Was wurde denn angedroht?
Ja.
War diese Drohung besonders schlimm, weil du in einem besonderen Verhältnis standst oder weil er dir was ganz besonders Schlimmes angedroht hat?
Mhm.
Also das sind auch Punkte, warum wird das nicht abgefragt? Unabhängig davon, das hatte ich ja schon gesagt, dass ich von dieser Strafbarkeitssache gar nichts halte, halte ich es für sehr dramatisch, dass hier die Fragen, die eigentlich erforderlich wären, um eine Strafbarkeit festzustellen, fehlen.
Viele auf jeden Fall.
Ja, und da kommen wir auch schon auf den nächsten Punkt. Die Plausibilität. Die Kirche sagt ja, es soll nicht bewiesen werden, aber die Plausibilität soll festgestellt werden. Du hattest es gesagt, hat der Pastor, der Diakon, der Betreuer in dem Zeitraum, in dem das da beschrieben wird von der betroffenen Person, hat er da wirklich gearbeitet?
Mhm.
Ist es eigentlich möglich oder ist es Quatsch, weil 10 Jahre zu jung? Ja, was wäre das Erste, was du fragen würdest, wenn es um Plausibilität gehen würde?
Ich würde nach der Person fragen. Dann würde ich fragen, wann und wo und unter welchen Umständen das stattgefunden hat.
In den Fragebögen wird nach der beschuldigten Person gefragt, nach dem Alter, nach dem Namen, nach dem Platz, wo sie gearbeitet hat. Nach dem Tatort wird aber gar nicht so richtig gefragt. Also es wird nach dem Namen der Institution gefragt und der Ort und Stadt und so weiter und so fort. Und dann steht da, ja, gegebenenfalls Beschreibung des Tatortes.
Ja.
Ey, der steht doch voll im Mittelpunkt, der Tatort.
Das Gedächtnis funktioniert in der Regel so, dass man den Ort sehr genau erinnert. Vielleicht nicht in 100% der Fälle, aber wo etwas stattgefunden hat, weiß man in der Regel sehr genau. Ich verstehe jetzt auch nicht, was Sie mit Beschreibung des Tatortes meinen. Also warum gegebenenfalls? Das sollte man natürlich möglichst machen. Und Beschreibung, also ich würde jetzt erstmal sagen, Nennung des Tatortes, ja? Also Sakristei, Turmzimmer, ehrliches Schlafzimmer der Pastorenfamilie oder sowas. Aber das muss ich ja nicht beschreiben, sondern ich muss es nennen.
Und wenn ich nicht genau weiß, wie das Zimmer jetzt hieß oder welche Funktion das hat, dann kann man beschreiben, naja, das war die erste Tür rechts.
Ja, genau. Ein Raum im Gemeindebüro.
Interessant ist zum Beispiel, dass Bayern nach einer Uhrzeit fragt, die anderen aber nicht.
Okay, ist auch interessant, inwiefern die Uhrzeit so relevant ist jetzt auf einmal.
Naja, ich meine, man kann natürlich sagen, eine Uhrzeit kann auch sowas sein wie es war nach dem Gottesdienst.
Mhm.
Da kann man sich wahrscheinlich eher dran erinnern als eine genaue Zeit. Ist jetzt die Frage, was das im Gesamtkontext hier für eine Rolle spielt. Man könnte natürlich sagen, das ist eine Zeit, da ist es möglich gewesen vielleicht. Das trägt nochmal zur Plausibilität bei. Komischerweise verzichten alle anderen Kommission darauf. Also könnte man es wahrscheinlich auch weglassen, denke ich.
Also ich finde es ja halt auch so albern, weil das ja auch wieder total so tut, als ob es ein einmaliges Ereignis wäre. Ja, also wenn ich mir angucke, was ich alles erlebt habe und wie oft, dann war das ja zu, weiß ich nicht, Tausenden von Uhrzeiten, von denen ich einige relativ genau wiedergeben kann, weil es Strukturierungen gab. Also war vor der Abendandacht am Mittwoch, dann war es vielleicht um 17.30 Uhr, weil die war immer um 18 Uhr oder sowas, ja. Aber es ist relativ unwichtig für den Tathergang, ob das um 17.30 Uhr oder um 14.30 Uhr oder sonst wann war. Also im Grunde genommen ist das so dieses, dass es als ob es einmal passiert wäre, was die ja eigentlich die ganze Zeit auch so verfolgen, finde ich. Das wird so klar, wenn man die Uhrzeit benennen kann.
Und es wird eben auch nicht danach gefragt, wie viele Taten gab es.
Genau.
Oder in welchem Zeitraum haben sich die Taten von der Art abgespielt und ab wann waren es vielleicht andere Taten?
War das zum Beispiel, ich habe die Gesangbücher in die Sakristei geräumt und da war der Pastor im Talar und hat da Übergriffe begangen? Oder war es dann im Gemeindebüro? Also das wäre für mich deutlich relevanter jetzt als die Uhrzeit.
Bei dem nächsten Punkt dachte ich eigentlich, dass der sich mittlerweile erledigt hätte. Aber nein, es geht um die institutionelle Verantwortung.
Warum dachtest du, dass der sich erledigt hätte?
Also als ich meinen Antrag gestellt habe 2012, da war es so, dass da explizit drin stand, dass ich die institutionelle Verantwortung irgendwie nachweisen, belegen muss. Das war jetzt in meinem Fall einfach, das konnte ich. Aber ich weiß, dass es seit einiger Zeit so ist, dass man sagt, das ist passiert, das ganze Ding ist plausibel. Also der Täter war da an dem Ort, wo das angegeben wird. Die betroffene Person, die war da auch. Das kann man tatsächlich belegen. Damit ist es im Prinzip klar und damit ist die institutionelle Schuld auch festgestellt. Aber nein.
Hier gibt es sehr genaue Fragen zum Teil, die im Grunde genommen da diese Frage verfolgen.
Und das ist insbesondere in Bayern der Fall und in Hannover. Denn Hannover hat zwar in großen Teilen den gleichen Fragebogen wie die anderen Kommissionen außer Bayern, aber da haben sie nochmal ein paar extra Fragen eingebaut. Also, eine wichtige Frage ist ja zum Beispiel, inwiefern wurde irgendwie die dienstliche Stellung genutzt, um Zugang zu Betroffenen zu bekommen? Das wird überall abgefragt. Ja, kann man irgendwie sagen, klar, der war Pastor, ich war im Kindergottesdienst, das passt, das ist gut. Ja, und dann geht's schwer los. Autoritätsstellung wird schon wieder nicht mehr abgefragt. Hatten wir ja vorhin schon mal, das ist auch ein Thema, was bei der Strafbarkeit relevant sein kann.
Ja.
Fehlt leider, sehr, sehr schade.
Die evangelische Kirche ist ja auch immer sehr, sehr stolz darauf, dass sie seelsorgerisch unterwegs sind. Also ich glaube, das ist wirklich, wenn die so ihr Portfolio, ihr Angebotsportfolio für die Öffentlichkeit, dann ist es ja, wir kommen mit den Leuten ins Gespräch, wir bieten Seelsorge an. Ich kenne mehrere Pfarrpersonen, die das wirklich auch als ihre persönliche Stärke sehen, die Seelsorge. Und natürlich religiöse Autorität irgendwie schon auch wichtig, ne? Also Autorität, so moderne PastorInnen betonen das vielleicht nicht ganz so sehr, aber gut, wir reden jetzt hier auch zum Teil über die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre und so, genau. Und ja, da ist es halt tatsächlich so, dass wir das geguckt haben, dass nach dieser Rolle, nach der seelsorgerischen Rolle, überhaupt nicht gefragt wird. Und das ist natürlich schon mal richtig spannend. Es wird nicht nach spirituellem Einfluss und geistlicher Begleitung oder sowas gefragt, gar nicht.
Ja, das wären genau die Punkte. Oder was auch gar nicht gefragt wird, zum Beispiel, es gibt ja manchmal so Personen, die so besonders unangreifbar sind oder sehr angesehen sind. Ne? Hat die Person ein hohes Ansehen, wird nicht gefragt.
Ja, und ich meine, da kann man natürlich sehr häufig, wenn wir jetzt im gemeindlichen Kontext sind, ich kenne mich jetzt so in Institutions-, also Kinderheimstrukturen nicht ganz so aus. Ich glaube, da ist sowieso, sind die Hierarchien nochmal deutlich stärker. Aber wenn ich an die Kirchengemeinde denke, dann war es eher völlig klar, dass es da Personen gibt, die mit einer besonderen Autorität ausgestattet sind. Das waren bestimmte Kirchenvorsteher, die sehr angesehen waren. Und das war natürlich der Pastor zum Beispiel bei mir, ja. Also, was war der Pastor? Und dann geht es ja darum, wie wurde in der Institution damit umgegangen. Und da wird nach der Kenntnis der Institution gefragt. Und ich finde das wirklich sehr interessant, wie hier nach Kenntnis gefragt wird. Weil man wird als betroffene Person gefragt, ob vorgesetzte Stellen oder dritte Personen Kenntnis von der sexualisierten Gewalt erhalten haben. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass Personen aus dem Kirchenvorstand das wussten, aber ich wusste nicht, dass sie das wussten. Das habe ich erst später erfahren. Die wussten das und fanden das okay, was der Pastor gemacht hat. Also das ist hier meiner Meinung nach ganz, ganz schwierig, weil der ganze Aufbau der Frage letztendlich so tut, als ob die einzige Art, wie jemand Kenntnis von sexualisierter Gewalt haben kann, so ist, dass die betroffene Person sich an jemanden wendet. Und das ist ja, wenn wir uns Institutionen angucken, totaler Quatsch, weil es in den Institutionen in der Regel Wissen gibt, weil es meistens schon vorher auffälliges Verhalten mit anderen Betroffenen gegeben hat.
Also die Frage, hast du dich an jemanden gewendet, hast du um Hilfe gebeten und wie wurde darauf reagiert oder welche Reaktion hast du mitbekommen? Die ist total sinnvoll.
Ja.
Und da kann man dann auch tatsächlich aufgrund dieser Frage gucken, gibt es da Strukturen, die das grundsätzlich begünstigt haben.
Mhm.
Aber wie sollst du oder ich, wie sollen wir als betroffene Personen wissen, was da alles im Hintergrund gelaufen ist oder nicht gelaufen ist? Das ist eine Frage, die können wir gar nicht beantworten. Und wenn wir sagen, ja, da wusste sonst keiner was, das können wir einfach nicht leisten, diese Frage zu beantworten.
Ich kann als betroffene Person nicht wissen, ob andere das wissen, bevor ich ihnen das sage. Die Frage ist ja, teilen Sie uns mit, ob Vorgesetzte, Stellen oder dritte Personen zur Tatzeit oder zu einem späteren Zeitpunkt Kenntnis von der sexualisierten Gewalt erhalten haben, die Sie erfahren mussten. Ich kann nur beantworten, ob ich für diese Kenntnis gesorgt habe, aber ich kann nicht beantworten, das ist unmöglich, ob Sie nicht über einen anderen Weg Kenntnis erhalten haben. Also es geht ja eigentlich um den Umgang der Institution. Aber eigentlich wird hier halt der individuellen betroffenen Person unglaublich Verantwortung aufgebürdet, ja, weil man sozusagen sagt, naja, wenn Sie die nicht in Kenntnis gesetzt haben, dann konnten Sie ja nichts wissen. Und in Bayern ist das auch nochmal richtig krass, weil da ist ja diese Frage, ich habe nichts gesagt, ich habe Vermeidung Flucht praktiziert. Also die Institution wusste nichts, weil ich nichts gesagt habe und Vermeidung Flucht praktiziert habe. Und das ist wirklich richtig krass, weil erstens weiß ich nicht, ob die Institution es nicht doch weiß. Und zweitens ist es ja so, der Grund, warum die Institution nichts weiß, ist ja nicht, weil ich Vermeidung oder Flucht praktiziert habe.
Dann wird überall, außer in Bayern, danach gefragt, ob Beschwerdewege bekannt waren. Das ist eine interessante Frage, um zu evaluieren, ob man da vielleicht was hätte besser machen können oder sollen. Aber es ändert natürlich nichts an der institutionellen Verantwortung.
Nur weil Beschwerdewege da sind, heißt es ja nicht, dass diese Beschwerdewege für mich überhaupt zugänglich sind, wenn ich denke, ich bin die große Liebe des Pastors, dann ist es halt einfach so, ob ich mir das ausgesucht habe oder nicht. Dann denke ich halt nicht, dass das sexueller Missbrauch ist und dass ich mich an diese Beschwerdestrukturen wenden könnte.
Eine weitere Sache, die nur in Bayern gefragt wird, ist, waren weitere Fälle bekannt?
Ja, sehr wichtige Frage, sehr wichtige Frage.
Also finde ich auch sehr, sehr wichtig. Schade, dass das nicht alle fragen.
Weil tatsächlich ja häufig Betroffene auch da mehr wissen.
Ja.
Und das war zum Beispiel, als ich meinen Antrag gestellt habe, damals noch, da war es ja nur Hannoversche Landeskirche, da wurde auch explizit danach gefragt.
Dann kommen wir mal zu dem, würde ich sagen, wichtigsten Teil.
Jetzt kommt, glaube ich, so der Teil, der für viele Betroffene mit der wichtigste ist, weil es letztendlich um die Folgen der Tat geht. Und man würde sich ja nicht melden, wenn die Taten keine Folgen hätten. Und da hast du auch schon ziemlich viele Kritikpunkte rausgearbeitet, Jakob.
Es ist ja so, es heißt ja immer Anerkennungszahlung. Und ich habe ja zum Beispiel auf der Synode Hannover gesagt, also ich brauche keine Anerkennung, ich will Entschädigung. Und zwar nicht irgendwas, sondern genau für den Schaden, den ich erlitten habe. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und wie kann man diesen Schaden feststellen? Normalerweise gibt es da bei den Sozialversicherungen zum Beispiel Verfahren, wie man das genau feststellen kann, mit Begutachtung und so weiter und so fort. Da müssen viele Fachleute, Fachärzte, Ärztinnen ran. Wir haben ja hier ein Parallelsystem, wo das nicht so stattfindet. Deshalb ist es ja eigentlich umso wichtiger, dass wenn man hier anhand eines Fragebogens feststellen will, was die Folgen, dass man auch wirklich gezielt fragt, damit auch nichts verloren geht.
Ja, und man muss sagen, das ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Für viele Betroffene ist das ja auch eine Hürde, sich dann nochmal so mehreren Arzt besuchen. Man kann dann ja beim Antrag, auch wenn man zum Beispiel ärztliche Unterlagen hat, kann man die auch anfügen.
Die wichtigsten Folgen von sexualisierter Gewalt sind ja, körperliche Folgen, psychische Folgen und natürlich Erwerbsminderung wie auch soziale Folgen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit den psychischen Folgen. Das ist ja eine Sache, die durchaus mal vorkommt. Was in den Bögen drin ist, das ist eben so eine Liste mit ja eigentlich Diagnosen, obwohl oben drüber steht, es sind keine Diagnosen, aber eigentlich sind es ja schon irgendwie Diagnosen.
Mhm.
Ich lese mal zum Beispiel vor, Konzentrationsstörung ist ein Beispiel, quälende Gedanken oder posttraumatische Belastungsstörung. Ja, ist schon eine Diagnose. Und dann kann man jeweils ankreuzen, früher oder heute, vielleicht auch beides.
Das ist natürlich total interessant, wenn ich da sitze und ich sag mal, wann habe ich denn meinen Bogen ausgefüllt? Da war ich, glaube ich, Anfang, Mitte 40. Und da steht früher und heute. Die sexualisierte Gewalt lief über mehrere Jahre bis 1997 in meinem Fall. Und ich habe das 2015 oder 16 ausgefüllt. Das heißt, vom Ende der sexualisierten Gewalt bis zu dem Zeitpunkt waren es 20 Jahre. Wann ist denn jetzt früher?
Also früher könnte sein vor den Taten. So könnte man durchaus argumentieren. Man könnte auch argumentieren, früher ist alles, was nicht heute ist.
Mhm.
Man könnte auch argumentieren, früher ist alles, was komplett abgeschlossen ist und niemals wiederkommt. So, und heute könnte man sagen, also heute ist alles das, was aktuell ist.
Mhm.
Man könnte auch sagen, heute ist alles das, was immer noch anhält.
Mhm. Ja.
Und das macht riesige Unterschiede, ob jemand dauerhaft oder wiederkehrend an einer Sache leidet. Oder ob da vielleicht irgendwann mal was war, was vielleicht auch gar nicht in Zusammenhang mit der Tat stehen kann, konnte oder was weiß ich.
Ich würde dem Ganzen noch was hinzufügen mit dem früher. Also früher kann ja sein, vor der erlebten sexualisierten Gewalt, kann aber auch sein in der ersten Phase der erlebten sexualisierten Gewalt und in der zweiten schon nicht mehr und in der dritten dann wieder. Ja, also das ist, wie gesagt, also bei mir ist das ja fast über 10 Jahre gegangen. Das kann ja einfach über sehr viele Jahre gehen. Bei mir so erste Übergriffe 88, 89, letzte 96, 97. Also haben wir fast 10 Jahre. Und ich habe verschiedene Symptome zu verschiedenen Phasen gehabt. Und diese Symptome sind dann manchmal in meinem Leben wiedergekehrt, manchmal gehäuft. Und dann habe ich aber auch zum Teil Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen. Denn auch Betroffene bewältigen das ja. Also wir haben Probleme und dann lernen wir auch damit umzugehen oder entwickeln uns einfach weiter. Also das sind ja so Wellenbewegungen letztendlich. Wann hatten wir was, in welcher Stärke, wie lange ist es wiedergekommen, ist es für immer abgeschlossen? Und auch wenn es nicht abgeschlossen ist, hat es uns vielleicht über 10 Jahre unseres Lebens so belastet, dass wir massive Folgen davon wieder hatten, weil wir zum Beispiel keine Berufsausbildung machen konnten in der Zeit oder eine Suchterkrankung entwickelt haben oder wie auch immer. Genau,
Ganz konkret, nehmen wir mal Schlafstörungen. Das ist, denke ich, etwas, was jeder schon mal hatte, vielleicht auch nur kurzfristig, aber das ist ja etwas, können sich meist was mit vorstellen. Da macht es einen großen Unterschied, ob ich da zum Beispiel ankreuzen kann, früher oder heute. Es klingt in beiden Fällen so, ach ja Mensch, der Arme muss mal am Wochenende richtig ausschlafen, dann geht das wieder. Oder ob man sagt, naja, also die Schlafstörung, die hält jetzt seit 27 Jahren an. Die Schlafstörung führt dazu, dass in fast keiner Nacht mehr als 3 Stunden geschlafen wird.
Mhm.
Und sie hat dazu geführt, dass Erwerbstätigkeit nicht mehr möglich ist. Und leider war auch die Kindererziehung so in der Form nicht mehr möglich, sodass die Kinder aus der Familie genommen werden mussten. Und auf einer Skala von 0 bis 10 ist der Leidensdruck also immer 8. Häufig 9 oder 10. Dann klingt das Gleiche, Schlafstörung, gleich komplett anders.
Mhm. Schlafstörungen können auch Krebserkrankungen hervorrufen, wahrscheinlich.
So.
Ja, und das ist natürlich nicht, wenn ich mal 3 Nächte nicht schlafen kann.
Da wird nur abgefragt, gibt's das? Also heute oder früher? Also gibt es die Symptome? Aber es wird nicht abgefragt, wo ist denn die Einschränkung? Wo ist der Funktionsschaden? Wo ist denn das Problem im Alltag? Und darum geht es ja. Es geht um den Schaden.
Ja.
Es geht nicht darum, ob jemand nicht schlafen kann. Es geht um den Schaden für Alltag, Beruf, Privatleben und so weiter und so fort. Und da steht ja drüber, diese ganze Sache, das sollen ja angeblich keine Diagnosen sein, aber also posttraumatische Belastungsstörung, da wäre es zum Beispiel interessant, wann wurde die eigentlich diagnostiziert?
Mhm.
Gab es da vielleicht schon mal längere Therapiezeiträume, Krankenhausaufenthalte?
Mhm.
Wie viele Sitzungen waren das so insgesamt, die sie da schon machen mussten? Also auch das sind Punkte, die fehlen einfach komplett. Die Symptomstärken, die werden komplett gar nicht abgefragt.
Mhm. Naja, und wirklich, also ich finde es ja auch wirklich interessant, weil wenn man wirklich guckt über die Biografie, das ist ja auch so, dass verschiedene Symptome zu verschiedenen Zeiten auftreten und auch unterschiedliche Relevanzen haben. Das ist natürlich auch schwierig, das abzufragen, aber so ist die Abfrage nach früher und heute, ist sie auf jeden Fall und ohne eine Einschätzung, wie stark ist das, ist es auf jeden Fall extrem oberflächlich.
Das Ganze gilt natürlich auch für die körperlichen Folgen. Mhm. Da sind auch ein paar Sachen, die ich da irgendwie ankreuzen kann. Aber auch da wäre ja interessant, was ist denn jetzt wirklich der Zeitraum? Was ist denn wirklich die Auswirkung auf den Alltag? Und da haben wir genauso wenig was. Jetzt kommen wir dazu, dass man dann wirklich mal ein bisschen guckt, was hat das denn für Auswirkungen auf die Erwerbs- oder Bildungsbiografie? Zum Beispiel wird nirgendwo nach einem Schulabschluss gefragt oder Bildungsabschluss allgemein. Und das wäre zum Beispiel ganz interessant, sagen könnten, also da war jemand, der war in der Schule, sage ich mal so, eine durchschnittliche Person, also gab es jetzt keinen Grund, dass da irgendwie weiter im Leben irgendwas schiefgehen soll. Und plötzlich geht es mit Missbrauch los und zack, seitdem geht es bergab in der Schule. Dann wäre das so eine Sache, wo man sagen könnte, okay, das wäre erwähnenswert.
Mhm.
Da gibt es auch so ein paar andere Punkte, die grundsätzlich aufgeführt sind, die erstmal wichtig sind, wie zum Beispiel drohende Wohnungslosigkeit, drohend in Klammern. Ja, aber da wäre ja interessant, seit 2 Tagen, weil man zu blöd war, den neuen Mietvertrag zu unterschreiben, oder seit 2 Jahren.
Ja, oder immer wieder im Leben. Also findet man sich im Leben immer wieder in dieser Situation. Ne?
Exakt.
Oder ist man vielleicht wohnungslos? Also was heißt drohende Wohnungslosigkeit? Das können doch auch wohnungslose Personen hier ausfüllen.
Da geht es zwar irgendwie darum, man kann irgendwas mit Ausbildungsabbrüchen ankreuzen, aber nicht, ja was denn?
Mhm.
Ich war kurz davor, die Ausbildung abzuschließen und dann ging es los. Oder Arbeitsunfähigkeit. Ja, wie oft war man denn krank so seitdem? Mhm. Was war denn die längste Phase? So 3 Tage mit einer Erkältung oder vielleicht dann doch mal ein halbes Jahr?
Oder dauerhaft übrigens.
Bei Erwerbsminderung, ja, da kann man ankreuzen, ja, gibt es frühzeitige Erwerbsminderung. Aber was heißt das denn? Da wäre es doch wichtig, okay, seit 1 Jahr, seit 5 Jahren, seit 10 Jahren. Und was bedeutet das wirtschaftlich?
Ja.
Heißt das, dass ich genauso viel Geld habe wie vorher? In den meisten Fällen wahrscheinlich nicht. Und dann ist die Frage, okay, wie viel Geld hatte man denn vorher? Und wie viel hat man jetzt?
Und wie viel wird man haben, wenn man in Rente geht?
In Altersrente dann. Ja, genau. Mhm. Einkommensverluste.
Ja.
Überhaupt nicht aufgeführt. Man kann überhaupt gar nicht eingeben, was die Einkommensverluste so etwa sind.
Bei mir ist das wirklich richtig viel Geld. Ich habe mir das mal ausgerechnet mit Einkommensverlusten. Ich hatte das damals bei meinem Antrag selbst angegeben, viel zu konservativ betitelt. Aber weil ich durch diese sexualisierte Gewalt in meinem Studium viel länger gebraucht habe, ja, und ich habe ja so studiert, dass ich Religionslehrerin werden wollte. Ich habe dafür Latinum und Graecum gemacht, 27 Semesterwochenstunden. Diesen Abschluss, das erste Staatsexamen, wollte ich dann nicht mehr. Dann war mir klar, ich kann gar nicht Religionslehrerin so werden in der Abhängigkeit zur Kirche und so weiter. Und ich musste dann noch ein weiteres Fach studieren. Ja, also das heißt zwar, ich habe meine Bildungsabschlüsse, aber das sind 3 oder 4 oder 5 Jahre, das kann man nochmal genau ausrechnen, die das länger gedauert hat für mich aus diesen Gründen. Und das kommt ja auch alles nicht vor.
Dann haben wir noch einen Punkt, der einfach mal handfeste Kosten aufzählt. Mhm. Manche Punkte davon sind gar nicht so hoch. Eine Klinik, Eigenanteile, wer wenig Geld hat, für den ist auch das viel Geld. Aber das sind im Normalfall nicht so die Millionen. Aber wenn es um Fahrtkosten geht oder Alltagshilfen oder sonstige Folgekosten, da kommt dann schnell mal was zusammen, wird gar nicht nachgefragt. Mhm. Ja, soziale Isolation wird abgefragt. Ja, aber da wäre die Frage, was ist damit gemeint? War das damals in der Zeit, wo die Taten passiert sind? Ist es bis heute so oder gab es da mal eine Phase? Wie ist denn der Leidensdruck davon? Ist das ein sehr hoher Leidensdruck oder kommt man damit einigermaßen klar? Das ist einfach eine Teilhabefrage. Und da geht es auch um so Sachen wie, traue ich mich Straßenbahn zu fahren? Alleine? Da gibt es Leute, die haben da Probleme mit.
Ja, gehe ich gerne auf Feiern? Also beziehungsweise kann ich an Familienfeiern teilnehmen? Kann ich in die Kirche gehen, um zur Taufe meiner Nichte zu gehen? Ja, also das sind ja durchaus Einschränkungen. Menschen, die Ich kenne wirklich konkret Menschen, wo sich die Familie wünschen würde, dass sie mit denen mal irgendwie in die Kirche gehen. Ja, und die Menschen würden das gerne tun mit ihren Familienangehörigen, weil sie das wirklich schön finden würden, aber die können da nicht hingehen. Also auch sowas, da entstehen ja viele Probleme und das wird nicht immer überall verstanden.
Wenn man natürlich so beeinträchtigt ist, dass man auch in seiner Freizeit, sei bei Hobbys und so Lebensinhalten nicht mehr nachgehen kann, dann ist das eine relativ hohe Einschränkung. Erwähnen sollte man das auf jeden Fall.
Also was ich mich auch frage, ich glaube, es wird auch gar nicht auf die Auswirkungen zum Beispiel zur Beziehungsgestaltung. Also ich glaube schon, dass es ja einige Betroffene gibt, die so einen Vertrauensverlust in die Umwelt erlitten haben, dass sie sich zum Beispiel partnerschaftliche Beziehungen wünschen, aber nicht in der Lage sind, das aufrechtzuerhalten. Und also nun kann jede Person entscheiden, dass sie sich alleine glücklicher fühlt. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber es gibt natürlich Menschen, die wirklich sagen, mir gelingt es aufgrund dessen nicht. Und das ist wirklich für mein Leben und für meine Gestaltung meines Lebens ist es ein massiver Einschnitt.
Naja, hier ist es zum Beispiel so, da kann man ankreuzen, Probleme in der Partnerschaft.
Ja, aber es ist ja was, wenn ich gar keine Partnerschaft habe, komme ich da vielleicht gar nicht drauf.
So.
Dann habe ich auch keine Probleme in der Partnerschaft.
Da fehlt wieder der Inhalt. Da fehlt wieder, was ist das, worunter leidet man da, ne? Suizidgedanken. Suizidgedanken wird in Bayern übrigens gar nicht abgefragt.
Ach, auch krass. Ja, Suizidgedanken, das ist ja auch ein ganzes Spektrum. Ja?
Ja.
Also das kann ja so sein punktuell oder es kann etwas sein, dass man wirklich davon extrem stark belastet ist und immer wieder, was weiß ich, Notfallkontakte anrufen muss. Übrigens steht da auch nicht Suizidversuch drin dann offensichtlich, ne?
Nee, das steht da auch nicht.
Also weil das wäre ja auch mal interessant, ne? Suizidversuch. Das ist ja nochmal, also ja, eventuell krasser.
Also ich muss sagen, wir sind das ja jetzt durchgegangen und das ist schon komplex.
Ja, auf jeden Fall.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ja, ich bin zwar ganz gut reflektiert, weiß auch so etwa, was meine Erkrankungen sind, aber das jetzt komplett ausfüllen, schwierig. Insbesondere, wenn man sagt, man müsste es eigentlich so ausfüllen oder man müsste auch noch die Fragen beantworten, die wir gerade alle genannt haben. Das ist viel.
Das ist richtig viel. Und wenn man alleine da so steht, ist es ja manchmal auch sehr schwierig, das überhaupt zu beurteilen. Weil man ja in vielen Fällen auch davon ausgeht, dass es anderen im Wesentlichen genauso geht wie einem selbst. Also eigentlich oft braucht man auch ein bisschen eine andere Person, die sagt, ja, nee, aber das geht schon den meisten anderen Leuten, die sowas nicht erlebt haben, nicht so.
Ich denke, das ist auch einfach was, wo so ein Fragebogenkonzept an seine Grenzen kommt.
Ja.
Das ist natürlich gut, wenn der möglichst strukturiert ist und einem möglichst viele Ideen gibt und auch Sachen möglichst gut einordnet, dass wirklich nichts verloren geht. Es ist aber auch eine Hürde. Der andere Weg, zu sagen, na, ich mache hier keinen Fragebogen, ich fülle die Anlage gar nicht aus, ich stelle nur den Antrag und lasse mich dann anhören. Da kann ich eine Person des Vertrauens mitnehmen. Aber ganz ehrlich, fällt einem da alles ein?
Ich finde das ganz schön stressig. Also du hast doch mal so eine Anhörung gemacht, oder nicht?
Ich habe mal so eine Anhörung gemacht, 2024.
Wie lange hat die gedauert?
Die hat so zwei Stunden irgendwie so gedauert. Ich habe mich sehr gewundert, weil mir praktisch keine Fragen gestellt wurden. Das heißt, ich habe da so vor mich hin erzählt. Ich denke auch, dass ich interessante, relevante Sachen erzählt habe. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sich da irgendwer für mich interessiert. Wenn es jetzt darum gehen würde, dass ich sagen würde, ich habe hier ganz klar psychische Folgen und die haben massive Auswirkungen, das möchte ich jetzt hier vortragen. Dann hat man da diesen Zeitraum. Ich weiß nicht, ob mir da alles eingefallen wäre.
Ja, ich finde vor allen Dingen ja in so einer Stresssituation, also du müsstest dich schon ganz schön gut vorbereiten.
Und anhand von was?
Anhand von was? Und dann ist immer noch die Frage, wie erlebt man die soziale Situation? Also wie möchte man sich auch selber darstellen? Also weißt du, ich finde, also mir zumindest geht es dann ja so, man beobachtet sich ja auch selber in dieser Situation und man möchte jetzt auch vielleicht nicht so wirken, als ob man das übertreibt oder weißt du, vielleicht spielt man sogar was runter, weil es einem peinlich ist. Oder also ich kann mir so viele verschiedene Reaktionen vorstellen. Also ich finde, wer das machen möchte und sagt, das ist eine gute Geschichte für mich, sollte das natürlich auch unbedingt machen. Also es gibt ja jetzt überall die Möglichkeit der Anhörung. Ich finde es aber auf keinen Fall eine einfache Situation. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man danach rausgeht und sagt, ja, wenn ich es mir jetzt recht überlege, dann schränkt mich das doch ganz schön stark ein oder irgendwie sowas.
Ja, und mit dem Fragebogen ist letztendlich genauso. kann man das alles auf dem Papier, ganz egal wie viel Platz, so formulieren, dass es andere Menschen auch so verstehen. Die meisten Leute, die hier so einen Antrag stellen werden oder auch dort in so eine Anhörung gehen werden, sind ja jetzt weder irgendwelche Fachärzte, Juristen oder sonst was, sondern das sind normale Menschen. Die haben vielleicht nicht alle so viel Erfahrung da drin, sowas auszufüllen. Insofern sind beide Wege aus meiner Sicht nicht ganz einfach, durchaus herausfordernd. Aber ich glaube, der Schlüssel ist in beiden Fällen, weil der Weg nun mal so ist, wie er ist, mit den Anforderungen, die die Kirche da unbedingt haben will, Vorbereitung des Saales. Jedenfalls sind diese Formulare aus meiner Sicht unfair. Die Leute, die sich auskennen, werden auf den entsprechenden Zusatzblättern das so eintragen, dass es fundiert und plausibel klingt und dass die den Eindruck haben werden, jo, da, das ist ein schwerer Schaden, die Person braucht viel Geld und wenn ich als betroffene Person sogar die Möglichkeit habe, vielleicht lasse ich meinen Antrag sogar durch einen Juristen ausfüllen, wenn ich das Geld dazu habe. Also das ist durchaus eine Möglichkeit. Aber es wird auch Leute geben, die werden damit keine Erfahrung haben und die werden jetzt nicht sagen können, ich leiste es mir, dass ich zu irgendeinem Anwalt gehe und der mir das für 1.800 Euro oder keine Ahnung, was das kostet, ausfüllt. Insofern halte ich das für ein bisschen ungerecht, denn in diesen Anhörungen, wo ja jetzt auch nicht Fachärzte sitzen zum Beispiel, die da entsprechend fragen, sondern ja ehrenamtliche Leute, halte ich für schwierig.
Wir haben immer noch viel Kritik an diesem ganzen System, also ob das so richtig ist, so einen Antrag auszufüllen und auf diese Weise und ob so eine Anhörung richtig ist. Aber uns ging es darum zu sagen, das ist jetzt das System, für das die EKD sich entschieden hat. Und die Ziele, die sie sich gesetzt haben, Strafbarkeit erheben, Schäden erheben, Plausibilität und institutionelle Verantwortung auszuleuchten, gelingt das gut durch die Fragebögen, dann muss man sagen, begrenzt. Jeweils nur sehr begrenzt.
Die Frage ist auch für mich, wollen Sie das damit überhaupt hinkriegen? Also es ist ja schon auffällig, dass bei einigen Punkten wirklich einfach nicht nachgefragt wird. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, man will hier so ein bisschen allgemein fragen, dass man den Eindruck hat, oh, die interessieren sich oder eieiei, das ist aber ein schwieriger Fragebogen. Aber tatsächlich die wirklich krassen Sachen, die wirklich die Gamechanger in der ganzen Sache wären, einfach weglassen. Das, was wir hier gemacht haben, soll auf jeden Fall dazu beitragen, dass sich die Leute, die jetzt einen Antrag stellen, einfach ausgiebig Gedanken darüber machen.
Füllt es so gut aus, wie ihr könnt und ihr habt es auch nicht vollkommen unter Kontrolle, weil am Ende wissen wir sowieso nicht, wie die Kommission entscheidet.
Ich denke, wir werden in nächster Zeit leider auch noch mehr Sachen zu den Anerkennungszahlungen machen müssen, denn da ist sehr viel Verunsicherung gerade und wie man so hört, denken sich die Kommissionen da viele Dinge aus, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.